Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse der Sure 114, Nas.
A'udhu minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul a'udhu bi rabbin nas.
Zunächst folgender Hinweis. Die Sure Nas ist die letzte, die 114. Sure im Heiligen Koran, eine der sogenannten Schutzsuren, denn immer sind wir von heimtückischen satanischen Einflüsterungen, ob von üblen Menschen oder aber diabolischen Geisterwesen bzw. Dschinn bedroht. Schutz und Zuflucht vor ihnen finden wir nur bei dem allmächtigen und allwissenden Gott, der alleinige Herr und Regent der gesamten Schöpfung ist. Dieses den Menschen zu sagen, ist eine göttliche Anordnung, die in der Sure Nas an Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ergeht. Und nun zur Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, wir suchen Schutz bei dem Herrn der Menschen, bei dem Regenten der Menschen, dem sie gehören, bei Gott, der Gottheit der Menschen, vor dem Übel der Einflüsterungen der Heimtückischen, die in die Herzen der Menschen einflüstern, seien sie, das heißt die Heimtückischen, aus den Reihen der Dschinn oder aber der Menschen.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Sonntag, dem 13. März 2022, gleich dem 22. Eswan 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten und ein Interview. Danach folgt unsere sonntägliche Hörerpostsendung Wir und unsere Hörer. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran und SOZ unterzeichnen Protokoll zum Beginn des Beitrittsprozesses für Teheran. Iran stimmt einem aserbaidschanischen Korridor unter Umgehung Armeniens zu. Und Oppositionsblock und irakische PMF verurteilen scharf Massenhinrichtungen durch saudische Regierung. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran und SOZ unterzeichnen Protokoll zum Beginn des Beitrittsprozesses für Teheran. Iran und die Shanghai Organisation für Zusammenarbeit SOZ haben einen formellen Prozess für den Beitritt Teherans zum großen Wirtschaftsblock eingeleitet. Einem Samstagbericht der iranischen IRIB News zufolge war einen Tag zuvor in der usbekischen Hauptstadt Taschkent ein Dokument zwischen Vertretern der achtköpfigen SOZ und Iran unterzeichnet worden, um der Organisation zu ermöglichen, das Beitrittsgesuch Irans zu prüfen. Usbekistans Außenministerium sagte in einer Erklärung, dass die Unterzeichnung des Protokolls praktisch die Umsetzung der Entscheidung der SOZ-Staatsoberhäupter in Tadschikistan im vergangenen Jahr ermöglichen würde, Iran die Mitgliedschaft zu gewähren. Der nächste Schritt in diesem Prozess wird darin bestehen, dass Iran auf einem SOZ-Gipfel im usbekischen Samarkand im September 2022 eine Verpflichtungserklärung unterzeichnet, heißt es in der Erklärung. Die Staatsoberhäupter der SOZ würden dann beschließen, Iran in den Block aufzunehmen. Iran war Beobachtermitglied der SOZ, bevor es sich bewarb, dem Block beizutreten, dem Russland, China, Indien, Kasachstan, Kirgisistan, Pakistan, Tadschikistan und Usbekistan angehören. Experten sagen, dass der Beitritt Irans zur SOZ den Einfluss des Blocks in der Region erheblich stärken wird. Iran stimmt einem aserbaidschanischen Korridor unter Umgehung Armeniens zu. Iran und Aserbaidschan haben vereinbart, einen Verkehrskorridor zu bauen, der den kaukasischen Staat mit seiner Exklave Nachitschewan verbindet und Armenien durch das iranische Territorium umgeht. Die halboffizielle iranische Nachrichtenagentur Tasnim sagte in einem Samstagbericht, dass Teheran und Baku eine Absichtserklärung zum Bau der 55 Kilometer langen Autobahn Sangisor nach Hijavan durch Iran unterzeichnet hätten. Die Absichtserklärung wurde zwischen Aserbaidschans stellvertretendem Ministerpräsidenten Shahin Mustafayev und dem zu Besuch weilenden iranischen Verkehrsminister Rostam Rassemi unterzeichnet. Details des Projekts, die in den aserbaidschanischen Medien veröffentlicht wurden, zeigten jedoch, dass die Verbindung zwischen Sangisur in West-Aserbaidschan und Nachitschewan in Form eines Korridors bestehen wird, der nur 5 Kilometer von der Grenze zwischen Iran und Armenien entfernt verläuft und Eisenbahnen, Straßen und Stromtransfereinrichtungen umfassen wird. Der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev sagte bei einem Treffen am Samstag mit Rassemi, dass der Korridor zwischen Sangisur und Nachitschewan durch Iran zu einer wichtigen Transitroute in der Region werden wird. Oppositionsblock und irakische PMF verurteilen scharf Massenhinrichtungen durch saudische Regierung. Die Hinrichtung von über 80 Gefangenen an einem einzigen Tag in Saudi-Arabien hat eine starke Welle der Verurteilung von verschiedenen islamischen und saudischen Oppositionsgruppen ausgelöst, die sagen, dass die meisten der Hingerichteten nur wegen der Ausübung ihres Rechtes auf freie Meinungsäußerung inhaftiert worden waren. In einer Erklärung vom Samstag hat der Oppositionsblock der arabischen Halbinsel, der ein Dach für saudische Dissidenten ist, die Hinrichtung von bis zu 81 Gefangenen des Königreichs an einem einzigen Tag wegen sogenannter terrorbezogener Straftaten verurteilt. Der Block stellte fest, dass 41 der hingerichteten Gefangenen der friedlichen Al-Hirak al-Janubi-Bewegung angehörten und aus den von Schiiten besiedelten Regionen Al-Ahsa und Katif in der Ostprovinz des Königreichs stammten. Der Block der saudischen Dissidenten nannte den de facto Herrscher des Königreichs Mohammed bin Salman nichts weiter als einen Mörder, der es genießt, das Blut Unschuldiger zu vergießen, und sagte, die Massenexekution sei gegen junge Menschen durchgeführt worden, die ihr Recht auf Meinungsäußerung ausgeübt hätten und deshalb inhaftiert wurden. In einer ähnlichen Erklärung sagte Abu Ala al-Walai, der Sekretär von Kataib Sayyid al-Shuhada, einer Unterabteilung der irakischen Antiterror-Volksmobilmachungseinheiten, das saudische Regime habe diese Hinrichtung durchgeführt, nachdem es festgestellt hatte, dass die Welt mit dem Russland-Ukraine-Konflikt beschäftigt ist. Auch der jemenitische Informationsminister Saifullah al-Shami sagte, dass zu den Opfern der saudischen Massenhinrichtungen 7 Jemeniten und 41 Bürger der schiitisch dominierten Katif-Region des Königreichs gehörten, und nannte die Massenhinrichtung ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Der jemenitische Amtsträger stellte fest, dass solche Verbrechen mit grünem Licht der Vereinigten Staaten begangen werden und die Scheinnatur der amerikanischen Demokratie beweisen. USA wollen afghanische Botschaft, die jetzt kein Geld mehr hat, schließen. Die afghanische Botschaft in Washington wird in der kommenden Woche unter starkem finanziellen Druck geschlossen und von der neuen Taliban-Regierung in Kabul abgeschnitten, so ein hochrangiger Verantwortlicher des US-Außenministeriums. Seine Diplomaten, Überbleibsel der ehemaligen US-gestützten Regierung, könnten von den regierenden Taliban bedroht werden, wenn sie nach Hause zurückkehren. Und jetzt, sagte der Amtsträger, haben sie 30 Tage Zeit, um einen Aufenthalt oder eine vorübergehende humanitäre Bewährung zu beantragen, um in den Vereinigten Staaten zu bleiben, bevor sie abgeschoben werden. Obwohl sie nicht nach Afghanistan zurückgeschickt würden, sei unklar, wohin die Diplomaten sonst gehen könnten, fügte der Beamte laut der New York Times hinzu. Fast 100 Diplomaten arbeiten derzeit in der Botschaft in Washington oder in afghanischen Konsulaten in Los Angeles und in New York, sagte die New York Times. Russischer Botschafter in Washington weist Vorwurf der USA über möglichen Chemiewaffeneinsatz in der Ukraine zurück. Russlands Botschafter in Washington hat die US-Behauptung, Moskau könnte Chemiewaffen in der Ukraine einsetzen, als unbegründet zurückgewiesen und dies einen weiteren antirussischen Schritt Washingtons genannt. Anatoly Antonov bezeichnete die Äußerungen des Sprechers des US-Außenministers Ned Price, Russland könnte in der Ukraine Chemiewaffen einsetzen, als wertlos und unbegründet. Der russische UNO-Botschafter Wassili Nebensia gab in einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates am Freitag bekannt, Moskau warne die internationale Gemeinschaft vor der Gefahr, dass Terroristen biologisches Material aus ukrainischen Laboren stehlen könnten. Nebensia warnte die Mitglieder des Sicherheitsrates, dass gefährliche Krankheitserreger die Grenzen der Ukraine überschreiten und sich in ganz Europa ausbreiten könnten. Der Botschafter Russlands bei den Vereinten Nationen wies auch darauf hin, dass die Vereinigten Staaten internationale Inspektionen der von ihnen unterstützten biologischen Labore in der Ukraine nicht zulassen. Der russische UNO-Botschafter sagte dazu weiter, die Weigerung der USA, diese Labore inspizieren zu lassen, bedeute Geheimhaltung. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar bei Temperaturen um 11 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 3, Mashhad 12, Isfahan 11, Shiraz 17 und Bandarabas 24 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Soweit die Nachrichten. Aus der Ukraine kommen seit Tagen immer ähnliche Nachrichten um den langsamen Vormarsch russischer Truppen. Aber international gibt es um die Politik der USA sensationelle Meldungen zu Kriegsvorbereitungen von ukrainischem Boden gegen Russland mit ABC-Waffen. Möglicher ABC-Waffeneinsatz in einem Krieg zwischen Ukraine und Russland ist ein Szenario, das eine neue Sicht der russischen Militäraktion nahelegt, sagt Christoph Hörstl, Bundesvorsitzender der Partei Neue Mitte, im Gespräch mit Pars Today. Hörstl weist dabei auf ein Papier des Pentagon Think Tanks hin, das bereits im Jahr 2019 das Szenario der jetzigen Auseinandersetzung beschrieb. Hören Sie den ersten Teil dieses Interviews.
Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scharotny.
Ja, vielen Dank, Herr Hostel. Vom Krieg in der Ukraine sind inzwischen 18 Tage vergangen. Bemühungen um eine Beendigung des Krieges haben bislang nichts gebracht. Wie ist die aktuelle Lage auf dem Schlachtfeld?
Tatsächlich rücken die russischen Truppen überall langsam vor. Es gibt auch bereits jetzt in dieser berühmt gewordenen Stadt, muss man ja sagen, Mariupol am Schwarzen Meer, Fortschritte der russischen Truppen. Tatsächlich durften auch ein paar tausend Menschen durch vorbereitete Korridore endlich die Stadt verlassen. Die Russen haben etwa 10 Korridore eingerichtet, aber die Kiewer Truppen haben nur auf 4 Korridoren gelegentlich Menschen durchgelassen, aber immer wieder auch auf Menschen geschossen. Es gab Bilder von einer jungen Frau, die da getroffen worden ist dabei und musste von den russischen Truppen dann operiert werden danach. Also das ist ein sehr, sehr schwieriges Geschäft, ganz offensichtlich, die Zivilbevölkerung aus den Kämpfen heraus zu retten. Und verzögert das sehr, bedeutet auch Blutverlust für die russischen Truppen. Allerdings ist eben auch der Vormarsch nicht zu stoppen. Was Kiew hier macht, ist letztlich mit fremder Waffenhilfe und inzwischen sogar mit Milizenhilfe aus dem Ausland den Krieg einfach zu verlängern und das bei klarer Entschlossenheit der Russen, tatsächlich diese Operation einfach durchzuziehen. Und das ist eine sehr problematische Kiewer Entscheidung, von der ich meine, sie ist gar nicht in Kiew gefallen, sondern in Washington, wo es einfach darum geht, Slawen zu töten. Wir haben ja oft uns unterhalten über das schreckliche und sehr blutige und verlustreiche Washingtoner Hobby, Muslime gegen Muslime zu hetzen. Aber wir sehen, das ist gar nicht an die Religion gebunden. Es könnte auch darum gehen, Slaven gegen Slaven zu hetzen. Aber im Wesentlichen ist das unterliegende Kernmerkmal der amerikanischen Außenpolitik, wenn möglich, fremde Völker sich gegenseitig kaputtschlagen zu lassen und auf diese Weise beschäftigt zu halten, damit sie gegen Washington keine Kraft mehr haben. Das ist ein bisschen auch die Lage in der Ukraine, die ist fürchterlich. Über 1 Million Menschen haben das Land verlassen. Es gibt eine klare Zurückhaltung der russischen Truppen, die Westukraine anzugreifen, wo eine sehr wenige russischsprachige Menschen leben, etwa so im 5%-Bereich, und sich darauf zu konzentrieren, diejenigen Gebiete zu befreien, in denen hauptsächlich russischsprachige Menschen wohnen. Und das ist die Ost- und Mittelukraine. Das ist jetzt tatsächlich, oder ein Teil davon, das ist jetzt tatsächlich der Gang dieses furchtbaren und vollkommen sinnlosen Krieges, der vermieden worden wäre, wenn man ein wenig besser den Sicherheitsbedenken von Moskau zugehört hätte.
Herr Hostel, lassen Sie mich hier an diesen Punkt anknüpfen und die Frage an Sie stellen. Provokation seitens der westlichen Länder hat es sicherlich gegeben, aber gibt das so eine Rechtfertigung für so einen größenangelegten Krieg?
Ja, das ist eine vollkommen berechtigte Frage natürlich, Herr Schorkny. Und es ist vor allen Dingen eine Frage, die ganz klar beantwortet werden muss und kann. Und das ist nein. Das eine Provokation ist keine Berechtigung, das internationale Recht zu brechen und andere Länder zu überfallen. Ganz eindeutig ist das hier passiert seitens Russland. Und das ist etwas, das wir einfach immer wieder klar sagen müssen, bei aller Kritik an der aggressiven NATO-Politik, auf Anstiftungen aus Washington, dass hier die NATO alle Vereinbarungen und Zusicherungen nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und dem Rückzug der russischen Truppen aus den ehemaligen Warschauer Paktstaaten, dass hier all diese politischen, diplomatischen Verwicklungen, auch die Abmachungen, die getroffen sind in der NATO-Russland-Akte, nicht? Wir erinnern uns, da darf also kein Staat seine eigene Sicherheit zu Lasten der Sicherheit eines anderen Staates in irgendeiner Form verbessern. Also damit ist die ganze Ausdehnung der NATO nicht vertragsgemäß. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist eben der berühmte 2+4-Vertrag, wo die beiden deutschen Außenminister damals noch, also Bundesrepublik Deutschland im Westen und Deutsche Demokratische Republik im Osten, übereingekommen waren in einem Briefwechsel, dass von deutschem Boden, so steht es wörtlich darin, nur noch Frieden ausgeht. Und das haben wir Deutsche jetzt zum Beispiel auch gebrochen durch Waffenlieferungen. Aber das ist alles überhaupt kein Grund natürlich. Rechtlich ist das vollkommen klar, ein Überfall. Nun aber, und das ist sozusagen der große Punkt 2 meiner Rede jetzt, stellen wir, und das musste das US-Außenministerium zugeben durch seine Vizeministerin Victoria Nuland, haben die USA, die Zahlen sind strittig, ich will mal sagen zwischen 12 und 30 Biowaffenlabore in der Ukraine geleitet. Und das ist nur ein Teil der Aktivitäten, die es da gibt. Es gab offenbar nördlich Tschernobyl, sehr dicht an der weißrussischen Grenze, ein Atomwaffenlabor, das ganz schnell mit einer Sondereinheit gleich in den ersten Stunden des Krieges seit dem 24. Februar eingenommen worden ist. Und man hat sehr schnell die bewachenden Soldaten, auch das ist interessant, dass nicht die Polizei so eine Forschungseinrichtung bewacht, sondern eben die Armee, was darauf hindeutet, dass es sich um eine militärisch wichtige Angelegenheit handelt. Die haben sich ebenso schnell den Russen angeschlossen wie die Wissenschaftler in der Atomforschungseinrichtung. Und dann gibt es eine zweite bei Charkow. Die ist jetzt in den letzten Tagen vernichtet worden durch die Kiewer Truppen, übrigens mit 50 Menschen noch drin. Da hat man also offenbar auch oder möglicherweise Wissenschaftler geopfert, in der Befürchtung, die könnten sich mit all ihrem Wissen und ihren Forschungsergebnissen auch, wie in der Nordukraine passiert, den Russen anschließen, das ist eine ernste Entwicklung. Das heißt, wir haben im Prinzip, weil es ja auch nicht nur um Biowaffen geht, sondern auch um chemische Waffen, eine ABC-Kriegsvorbereitung. Die russische Seite wirft der amerikanischen inzwischen vor, sie habe das Biowaffenabkommen gebrochen in der Ukraine. Und es wird sehr schwer halten für Washington, sich dieser Anklage zu entziehen. Das ist ein sehr ernster Punkt, der ein vollkommen neues Licht wirft auf den Einmarsch, diese Militäroperation, wie man das in Moskau nennt, in der Ukraine. Und wenn wir das ein bisschen weiterdenken, dann müssen wir in Betracht ziehen, was hier auch tatsächlich die RAND Corporation, also der Think Tank des Pentagon, im Jahr 2019 geschrieben hat. Die haben eine Strategie darin entworfen. RAND Corporation sollte man immer lesen, wenn man das, soweit das möglich ist, wenn man wissen will, was unsere amerikanischen Freunde planen. Und was haben sie hier geplant? Man will Russland überdehnen und aus der Balance bringen. 2019 geschrieben. Das wirkt wie ein Drehbuch für das, was dann passiert ist. Also, und jetzt passiert. Man will die Gas- und Ölexporte stören. Ein sehr wichtiger Punkt. Man will gut ausgebildete junge Menschen abwerben. Hat man gemacht und tut man. Dann will man interne Debatten in Russland stärken, tut man. Mit viel CIA-Geld werden auch Demonstrationen gesponsert und so weiter, die jetzt stattfinden. Und dann will man eine internationale Rufschädigung Russlands erwirken, wird gerade getan. Dann will man die Ukraine aufrüsten, haben wir gemacht, tun wir gerade. Aber, und jetzt kommt es, und das ist wirklich interessant, den Konflikt, den bewaffneten Konflikt, soll man vermeiden, denn Russland würde den gewinnen. So dass es mir fast vorkommt, als habe sozusagen der Beraterkreis von Putin und er selbst dieses Papier gelesen und gesagt, ja, vielen Dank, RAND Corporation, das war eine hervorragende Beratung, wir werden genau das machen. Wir werden den Konflikt führen und dabei gewinnen. Und nun erklärt sich auch die Totalhetze gegen Russland und diese enorme Hektik, die wir dabei entfalten im Westen, daraus, dass Putin in die strategische Lücke gestoßen ist, vor der die RAND Corporation zu Recht nebenbei gesagt gewarnt hat. Und die RAND Corporation schloss mit einem positiven Ausblick. Nicht? Man weiß ja, wie das ist, wenn Untergebene irgendwelche wichtigen Papiere nach oben reichen. Da muss was Positives drinstehen, das Vorgesetzte gerne lesen. Also haben sie gesagt, die USA könnten ja stark profitieren und ihre europäischen Verbündeten bluten lassen. Das ist mein politisches Argument, dass die Amerikaner der Europäischen Union und der NATO schaden. Und tatsächlich ist es eben so, dass die deutsche Aufrüstung, die jetzt immerhin mit 100 Milliarden betrieben werden soll, nur das dreckige US-Spiel betreibt, das hier durch die RAND Corporation entworfen worden ist. Das ist sehr interessant. Wenn man das zu Ende denkt, das ist mein letzter Satz jetzt zu dem Thema, dann sieht das so aus, wenn man dem Szenario glaubt, das die USA hier vorbereitet haben, die auch nebenbei gesagt 5 große Militärflughäfen ausgebaut haben in der Ukraine, letztlich dauerhaft Truppen unterhalten haben in der Ukraine, die sie als Ausbilder bezeichnen, tausende Amerikaner und Kanadier, das ist offiziell zugegeben, dass man hier bei einem ABC-Waffeneinsatz-Szenario, den Washington hier vorbereitet hat, ja davon ausgehen könnte, dass vielleicht ein Viertel der jeweiligen Bevölkerungen dabei ums Leben kommen. Und das wären in der Ukraine 10 Millionen Menschen und in Russland 35 Millionen Menschen. Das macht zusammen 45 Millionen Menschen. Das heißt im Prinzip, wenn jetzt bei diesem Krieg 200.000 Menschen ums Leben kämen, was ein fürchterlicher Blutzoll wäre, dann wäre das immer verglichen mit den amerikanischen Plänen außergewöhnlich preiswert, um das nämlich zu verhindern, was die USA hier tatsächlich praktisch, faktisch erwiesenermaßen vorbereitet haben. Und das ist eine vollkommen, wie soll man sagen, furchtbare Kalkulation, die ich hier anstellen muss, weil wir müssen ja Sachen, die aus Washington kommen, auch zu Ende denken. Und wenn wir das zu Ende denken, dann könnte es sein, dass der russische Präsident Putin wie ein Held in die Geschichte eingeht, weil er mit dieser schnellen Militäroperation diese ganzen amerikanischen Pläne hat zerschlagen helfen, was die russischen Menschen angeht. Und darum geht es hier wohl. Es geht darum, dass die russischen Menschen nicht mehr in einer Konstellation leben, nämlich in zwei Staaten, die sich feindlich gegenüberstehen und wo eine feindlich sich aufführende Supermacht, nämlich Washington, dafür sorgt, dass diese beiden Bevölkerungsgruppen gegeneinander so gehetzt werden, dass bei ABC-Waffeneinsatz zig Millionen Menschen sterben. Das ist die Lage, eine vollkommen neue Lage. Und man sieht auch die Planhaftigkeit des amerikanischen Vorgehens und die heillose Wut, dass das jetzt offenbar scheitert. Das ist ein vollkommen neues Licht auf diesen Konflikt.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir laden Sie nun ein zu unserer Hörerpostsendung Wir und unsere Hörer. Gute Unterhaltung. Bismillahirrahmanirrahim. Herzlich willkommen, liebe Hörerfreunde. Wahrscheinlich ist es nur ein kleiner Kreis, der sich heute wieder in der Hörerrunde versammelt hat. Unsere treuen Stammhörer lassen sich bestimmt an einer Hand abzählen. Dafür müssen sie eigentlich einen kleinen Orden bekommen. Nichtsdestotrotz versuchen wir auch heute wieder eine Sendung zusammenzustellen und sicher sind ein paar interessante Informationen für alle dabei. Wir können das Rad der technologischen Entwicklungen nicht zurückdrehen und müssen irgendwann akzeptieren, dass die Zeit der Kurzwelle mehr oder weniger vorbei ist. Sie selber wissen am besten, wie viele Kurzwellensender ihre Ausstrahlungen schon eingestellt haben in den letzten Jahren, trotz der Vorteile der Kurzwelle. Bei den neuen Technologien gibt es natürlich auch viele Vor- und Nachteile, aber wer wirklich an unseren Nachrichten, Interviews und anderen Beiträgen interessiert ist, der wird sich dem Internet nicht versagen. Wir denken, dass wir alle irgendwo realistisch sein müssen. Derzeit ist in den Weltnachrichten und vor allem im Westen der schreckliche Krieg in der Ukraine vorherrschendes Thema. Aber alle Kriege sind schrecklich und das dadurch geschaffene Leid ist unsäglich. Bei den Reaktionen auf den Krieg in der Ukraine kann man deutliche Unterschiede feststellen zu den Reaktionen auf die Kriege in Syrien, in Afghanistan, im Jemen oder im Irak. Aber überall leiden Menschen und insbesondere Frauen und Kinder. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die 1948 von der UN-Generalversammlung verabschiedet wurde, hat einen hohen Rahmen gesteckt und es heißt im Artikel 1: Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. In Artikel 2 heißt es: Jeder hat Anspruch auf alle in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten, ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Anschauung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand. Und so geht es weiter mit den gleichen Rechten. Auch in Artikel 1 des deutschen Grundgesetzes heißt es, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Theorie und Praxis klaffen natürlich überall unter Umständen weit auseinander. Aber das ist ein großes Diskussionsfeld. Gerne nehmen wir Ihre Ansichten in einer unserer Hörerpostsendungen auf. Wir haben ja jetzt auch die Möglichkeit angeboten, dass Sie, liebe Hörerfreunde, auch per WhatsApp mit uns Kontakt aufnehmen können. Außer den schon beim letzten Mal erwähnten Stammhörern Volker Wildschrei, Helmut Matt und Stefan Lipsius haben sich nun auch die Grüters aus Norddeutschland bei uns per WhatsApp gemeldet, nachdem wir uns per Mail nochmal diesbezüglich an die Hörerfreunde gewendet haben. Liebes IRIB, Pars Today Team, wie schön, dass ihr jetzt auch über WhatsApp zu erreichen seid. Euch allen heute herzliche Grüße aus dem kalten Nordfriesland mit einigen Fotos. Wir haben es so gut im Gegensatz zu den Menschen in der Ukraine, die mit einem kleinen Koffer aus dem Kriegsgebiet flüchten oder gar in kalten Wohnungen oder Bunkern ausharren müssen. Hoffentlich ist dieser Krieg bald zu Ende. Mit dieser Hoffnung grüßen wir euch und wünschen allen ein schönes Wochenende. Eure Grüters aus Nordfriesland. Es hat uns sehr gefreut, dass sich die Grüters als erste und bisher einzigste auf unsere Rundmail gemeldet haben. Da auch in der Mail der Grüters der Krieg erwähnt wird, kommen wir nach etwas Musik nochmal zu diesem Thema zurück. Die iranische Schriftstellerin Semin Daneshvar, deren Todestag sich am 8. März zum 10. Mal gejährt hat, fragte in einem ihrer Bücher: Wenn die Welt in den Händen von Frauen wäre, wo würde der Krieg sein? Ich wünschte, die Welt wäre in den Händen von Frauen. Frauen, die geboren haben, das heißt geschaffen haben und den Wert ihrer Geschöpfe kennen. Vielleicht stürzen sich die Männer, weil sie nie Schöpfer waren, in Wasser und Feuer, um etwas zu erschaffen. Wenn die Welt in den Händen von Frauen wäre, wo wäre da der Krieg? Weine nicht, meine Schwester, in deinem Haus wird ein Baum wachsen, in deiner Stadt werden Bäume wachsen und viele Bäume in deinem Land. Und der Wind wird die Botschaft von einem Baum zum anderen tragen, und die Bäume werden den Wind fragen: Hast du auf dem Weg, auf dem du gekommen bist, nicht die Morgendämmerung gesehen? Was meinen Sie, liebe Hörerfreunde? Wäre die Welt, wenn sie denn in den Händen der Frauen wäre, noch die gleiche? Gäbe es immer noch diese ungeheure Rüstungsmaschinerie, mit der jährlich Milliardengeschäfte gemacht werden? Gäbe es immer noch die seit Jahrtausenden andauernden grausamen Kriege? Wir Frauen zweifeln das an, denn wie die iranische Schriftstellerin geschrieben hat, die Frauen wissen, da sie gebären, den Wert des Menschenlebens besser zu schätzen. Nebenbei bemerkt, naht das Frühjahr in großen Schritten und am nächsten Sonntag haben wir aufgrund des Jahreswechsels bei uns in Iran keine Hörerpostsendung, sondern eine Neujahrssondersendung. Das nur zur Information. Es gibt noch ein paar Antworten bezüglich unserer Rundmail wegen der WhatsApp-Option. Interessant ist, dass uns darauf bisher nur aus Österreich geantwortet wurde. Vielen Dank für den Hinweis. Ich würde es begrüßen, wenn IRIB wieder auf die Kurzwelle zurückkehren würde. Das Internet kann im Krisenfall, wie man sieht, schnell abgeschaltet werden. Freundliche Grüße aus Bad Gäusern, Ihr Scheibelberger H. Christoph. Vielen Dank für die Information. Ich werde sie im Hörerkreis verteilen. Liebe Grüße, Harald Süß, Strassow. Liebes Team von IRIB Pars Today, danke für Ihre E-Mail. Leider habe ich kein Smartphone. Liebe Grüße und alles Gute wünscht Ihnen Brunhild Fuß. Wir danken unseren österreichischen Hörerfreunden für ihre Rückmeldung. Bezüglich der Rückmeldung von Brunhild Fuß erinnern wir daran, dass ihr Gatte, unser ehemaliger Hörerfreund Gereom Fuß, ja im März 2020 verstorben ist. Ein Jahr später, im März 2021, ist unser Hörerfreund Fritz Andorf verstorben. Am 12. März hatte Christoph Breuten-Borbeck Geburtstag gehabt, aber er ist ja auch schon 9 Jahre verstorben und war noch sehr jung. An dieser Stelle gedanken wir gerne all unseren verstorbenen Hörerfreunden. Mögen sie im ewigen Frieden Gottes ruhen. Ein Geburtstagskind haben wir aber im März noch und möchten deshalb an dieser Stelle unserem langjährigsten Stammhörer Volker Wellschrey ganz herzlich zu seinem bevorstehenden Geburtstag gratulieren. Bei den Wünschen stehen natürlich Gesundheit und Wohlergehen an erster Stelle. Alles, alles Gute, lieber Herr Wellschrey. Nun ist es an der Zeit, unser Pausenlied zu spielen. Mohsen Chawushi singt das Lied »Neue Kleider«. Das Lied wurde in Anlehnung an die iranischen Neujahrs- oder Nowruz-Traditionen geschrieben, zu denen die Anschaffung neuer Kleider gehört. In dem Text aber heißt es, dass er keine neuen Kleider will, sondern sehnsüchtig auf die Versöhnung mit der Geliebten wartet, für die er hoffnungsvoll den Hafzin-Tisch bereitet.
هفزین من توی من فقط تو رو میخوام دلم امشب از خدا جز تو هیچی نمیخواد کاش یکی ما دوتا رو با هم آشتی میداد شب عیدی آسمون وقتی که میباره بیشتر از شبای پیش عطر قرآن داره ببینم شب قلبم مثل آینه روشنه آینه زلال من دیدنت عید منه سال نو یعنی تو وقتی از در تو میای ناز کردم امشب سفره چیدم که بیای سال نو یعنی تو وقتی از در تو میای ناز کردم امشب سفره چیدم که بیای شبای پیش عطر قرآن داره ببینم شب قلبم مثل آینه روشنه آینه زلال من دیدنت عید منه شادی از تقویمم بی تو رفت و بر نگرد انتظارت منو کاش توی سالی که گذشت شادی از تقویمم بی تو رفت و بر نگرد انتظارت منو کاش توی سالی که گذشت
Jetzt haben wir noch einen neuen Beitrag von unserem Reise-Michael, der trotz großer Liebe zu Dresden diesmal in eine andere bedeutende Stadt in Mitteldeutschland gefahren ist. Hören Sie selbst. Ich habe mich sehr gefreut, dass letzten Sonntag Platz für meinen Dresden-Bericht Teil 2 in der Sendung war. Glaub mir, als ich die akustische Form meines Berichtes hörte, bekam ich gleich wieder Lust, nach Dresden zu reisen. Ist das nicht verrückt? Ich weiß wirklich nicht, was diese Stadt ständig bei mir auslöst. Aber es ist letztendlich egal, für was man glüht. Hauptsache, es tut gut. Aber glaubt nicht, dass ich am vergangenen Wochenende eine Pause eingelegt habe. Ganz im Gegenteil. Es ging erneut auf Tagestour. Nachdem die letzten Wochenenden ganz im Zeichen der Weltkultur standen, ging es diesmal in die Messestadt Leipzig. Hier besuchte ich die Messe Cadeau 2022, eine Fachmesse für Geschenk- und Wohntrends. Auch wenn nicht alles meine Interessengebiete berührte, war ich doch schon erstaunt, was es heutzutage alles so gibt. Aber manchmal stellte ich mir auch die Frage, braucht das der Mensch wirklich? Ich glaube, dass in einer Wohlstandsgesellschaft viele unnütze Dinge Platz gefunden haben, aus purer Bequemlichkeit. Naja, es ist eben alles Geschmackssache. Jedenfalls liebe ich dieses ganz besondere Flair auf den Messen, egal um was für eine Messe es sich handelt. Man wird nicht dümmer davon, sieht interessante Menschen und kann allerhand Gespräche führen. Allerdings hat sich das Messeflair im Laufe der Jahrzehnte total verändert. Früher, zu DDR-Zeiten, fand die internationale Messe in den architektonisch traumhaften alten Messehäusern in der Leipziger Innenstadt statt. Heute muss man sich mit modernen, riesigen Messehallen außerhalb des Stadtzentrums zufrieden geben. Irgendwie ist dadurch die Nostalgie der damaligen Messen verloren gegangen. Die Messen in der DDR waren ja für uns DDR-Bürger ein Ersatz, wo man mal ungestraft über den Tellerrand der sozialistischen DDR blicken durfte. Das war wie eine kleine Reise in den Westen, beziehungsweise in die große, weite Welt, die uns damals vorenthalten wurde. Natürlich war auch noch etwas Zeit, um einen gemütlichen Stadtbummel zu machen, vorbei am historischen Rathaus und eine kulinarische Rast im weltbekannten Auerbachskeller. Auch Goethe war hier, weil man schon lange vor seiner Zeit zu sagen pflegte, wer nach Leipzig zur Messe gereist, ohne auf Auerbachs Hof zu gehen, der schweige still, denn das beweist, er hat Leipzig nicht gesehen. Nochmals herzlichsten Dank, lieber Herr Lindner. Es sind in Ihren Berichten immer wieder interessante Informationen verpackt. Da lohnt sich das Zuhören für alle, so denken wir. Da wir noch ein wenig Zeit haben, werden wir noch iranische Frühlingslieder für Sie spielen. Bevor es damit losgeht, aber noch eine freudige Nachricht, die einem Wunder gleichkommt. Am Samstagnachmittag wurde uns ein Paket mit Hörerzuschriften aus Deutschland übergeben. Leider können wir heute nicht mehr darauf eingehen, und Sie dürfen gespannt sein, was wir in der nächsten Sendung in 14 Tagen vorlesen werden. Gute Unterhaltung jetzt noch bei unseren Frühlingsliedern und Khoda Hafez, Gott schütze Sie.
به صحرا می با خودت تو فصل بهار آریم تو باغ نکنیم گردش که گل عذار ای دوست دیرین چی خو شیرین رازی چه غمگین امام سراغت کور بی چراغت سختم به داغت نارد زیادو اون لحظه بانی که با تو بودو آتش عشق تو دامنی Kuşlar, baladı kuşlar, ıslandı daşlar Sen harda kaldın, söndü gülüşler Soldu bakışlar
O kedavadin, fasli bahari Bezmi bahari Şadiman denir, nezmi bahari Nezmi bahari بهارم خوش دوباره بی بی گل افروز از برق دور کن بی رخت خاکی نابر و نانوز عجب بهاره تو قشنگم ازا بله نسمة العيد خليني عالباب شي قلبي ذاي شلون افرح العيد لو اغلى الاحباب من عيني قايب دوباره فصلت شكستن من بسر رسيده هواي قلبم يه لحظ رنگ خزم ديده فكلم احتاج بس حقني عالباب عمري ما جاني كل عمره تاني خليت عالبال حاشا ينساني تمام عمره كنار من باش دیوونگی کن براسی میرم جای دوتامون تو زندگی کن Thank you.
هوای دل انگیز چمن زنده شد شور شیدای من. نامه دل برابر به صبا خوانده بر گوش و شاد کهن، میزند شررها به دلم دم به دم کند مشتعلم باد بهار. بشکفت سر و پا هستیم میدهد نشاط مستیم باده ی باران. در بر من زنده کن من دیگر، من میشه به فصل عاشقی خندت بهار آور من. ای یار دیرین جانم شور شیره،
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@parstoday.com und unsere Postanschrift in Berlin und Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Thank you.